nur weil ich den Berg jetzt nicht bis zum Schluss gegangen bin, heißt es nicht, dass ich nie wieder ein Bergsteiger sein werde. Also Scheitern darf nicht als negativ aufgegriffen werden.
Ich glaube, es ist eine der wesentlichen Rolle von Führungskräften, diese neuen Arbeitswelten und Kompetenzwelten zu begreifen und dann so früh wie möglich zu beginnen zu erschließen.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Heute bin ich tatsächlich nervös, vielleicht nervöser als sonst, weil, was ist passiert? Heute sitze ich zwei Menschen gegenüber, die geballte Fachkompetenz ausstrahlen und unter Beweis gestellt haben. Insofern ist es heute 2-1, vielleicht ist es aber auch 2-1, hoffe ich zumindest. Wir haben nämlich heute die Weltpremiere, den ersten Podcast live mit tatsächlich 3 Menschen hier in unserem schönen Podcast-Studio. Ich darf herzlich begrüßen und ist auch schon ausgestattet hier mit Getränken, wie ich sehe. Svetoslav Marko, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und Dr. Jan Schröder, herzlich willkommen.
Danke sehr.
So, jetzt habe ich die Namen schon mal gesagt, jetzt sollte ich nochmal das Thema erwähnen, worum geht es überhaupt? Wir haben uns viel vorgenommen, wir wollen quasi Pflege, ich formuliere es mal in meinen Worten, wahrscheinlich werden Sie mich nachher entweder bestätigen oder korrigieren, neu denken, in die Neuzeit führen, ja, in die Zukunft gestaltend führen, Stichworte Quartier, Longevity, Versorgungsformen der Zukunft und dergleichen. Und natürlich wollen wir auch die Frage beantworten, wie eigentlich Führungspersönlichkeiten neue Wege der Versorgung denken und umsetzen. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier im Podcast zu Gast sind und darf Sie, Herr Markov, mal bitten, zu Beginn so ein bisschen zu verraten, wie ist denn eigentlich so Ihr Weg verlaufen? Wie sind Sie eigentlich zum Unternehmer geworden? Was hat Sie geprägt? Wie sitzen Sie heute hier?
Ja, guten Tag noch einmal. Wo steige ich ein? Also mein Weg im Gesundheitswesen hat vor 18 Jahren begonnen. Am 01.04.2006 habe ich zusammen mit meinem Bruder die Humanica gegründet als klassischer ambulanter Pflegedienst. Davor, also ich bin gelernter Marketing-Kommunikationswirt. Davor war ich in der Kommunikationsbranche, hatte verschiedene Unternehmungen, unter anderem im Finanzwesen Beratung, im Kommunikationswesen Beratung, Beratungsunternehmen besser gesagt. Und mein Bruder und meine Mutter sind im Gesundheitswesen schon immer tätig gewesen. Mein Bruder ist Krankenpfleger, meine Mutter ist Krankenschwester. Also da ist auch so ein bisschen die Affinität ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber zumindest Berührungspunkte zum Gesundheitswesen.
Man dann immer familiäre Gesprächsthemen wahrscheinlich bei allen möglichen Feiern.
Ja, ne, man hört sich so alles an, wie es in Krankenhäusern abläuft oder in Pflegeheimen abläuft und denkt sich, okay, das ist, da sind schon ein oder andere Gruselgeschichten dabei. Aber gut, ich war in einer Beratung, also in einer Werbeagentur für den Marktresearch zuständig. Großkunde der Agentur war damals die Caritas. Und da durfte ich so ein bisschen mal das Gesundheitsmarkt beleuchten. Und die Zahlen waren ja damals schon gravierend gut für den Markt. Also riesen wachsender, stetig wachsender. Und gleichzeitig, es war damals schon gleichzeitig ein wachsender, aber auch ein Verdrängungsmarkt, was ja sehr untypisch eigentlich ist. Entweder haben wir einen wachsenden Markt oder einen Verdrängungsmarkt oder einen sterbenden Markt, ne? Je nachdem, welcher Zyklus sich das Produkt oder die Produkte befinden. Und das war aber damals sehr spannend. Wachstum, klar. Alle Prognosen haben schon damals gezeigt, demografischer Wandel wird eine Herausforderung werden. Und aus einer Schnapsidee wurde dann halt so ein bisschen Wahnsinn, ne? Sozusagen. Das ist tatsächlich so ein bisschen als Scherz gegründet worden.
Als Scherz gegründet, das müssen Sie mal erläutern, bitte.
Also meine Mutter war im ambulanten Dienst zu dem Zeitpunkt tätig. Vorher war sie im Pflegeheim tätig, im Krankenhaus tätig. Zu dem Zeitpunkt war sie aber in einem klassischen ambulanten Dienst tätig und war todunglücklich. Hat immer bei jeder Feier, Treffen immer wieder, ja, wie soll ich sagen, nicht geschimpft, aber ihren Unmut kundgetan, was alles nicht so gut funktioniert und der Zeitdruck und. Und ich irgendwann gesagt, ja, mach dich doch einfach selbstständig. Guckte sie mich an, wurde ganz leise und sagte, ja, wie meinst du das? Ja, so wie ich sage. Du bist todunglücklich, macht doch keinen Sinn, dass du da weitermachst. entweder wechselst du deinen Arbeitgeber, aber ich glaube nicht, dass es gravierende Änderungen geben wird, weil Pflege ist Pflege, so wie ich dich verstehe, und Pflegedienst ist Pflegedienst, ne? Also beim einen bist du rot, blau, grün, lila, am Ende des Tages ist es wie Fußball spielen. Das Trikot ändert sich, das Spiel bleibt dasselbe, ne? Die Regeln sind dieselben, alles, der Ablauf ist dasselbe, die Spielzeit ist dasselbe, also viel Veränderung wirst du da nicht erleben. Ja, ja, dann wollte sie sich selbstständig machen, wo ich gesagt habe, guck doch einfach, ne? Wenn du nicht klarkommst, kannst du ja immer noch Bescheid geben. Das Bescheid geben hat nicht lange gedauert, das kam relativ zeitnah. Ja, und so ist das Thema dann auch entstanden, ne? Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht was und guck mal hier und ist das so richtig und was für einen Namen nehme ich denn? Und dann war ich irgendwie schon so tief involviert, dass ich gesagt habe, so, wenn wir es schon machen, dann probieren wir mal. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Ja, so ist das eigentlich in der Kürze erzählt dazu gekommen, dass die Humanica dann am 1.4. tatsächlich 2006 gegründet wurde als klassische GbR damals. Muss man keine Handelsregister und nichts großartig machen. Da könnte man auf ein weißes Blatt Papier, wie hier am Tisch, ne, gründen dann eine Personengesellschaft und auf geht's ins Getümmel. Zum 1.5. oder 1.6. sogar, das weiß ich gar nicht mehr genau, kam erst die Zulassung. Hm. Das war ja eine Hürde. Ne? Also heute sieht es auch nicht viel anders aus. Wenn ich heute einen neuen Dienst gründen möchte, muss ich auch mindestens 3 Monate Vorlauf mal so kalkulieren, ne? Darf keine Urlaubszeit sein dazwischen und keine sonstige großen Feiertage, die wir sonst so haben. Ja, gegründet und klassisch ambulant gestartet mit 0 Patienten und waren relativ schnell bei weit über 100 Patienten angelangt. Ich muss sagen, damals war die Herausforderung nicht wirklich das Thema Personal, sondern eher das Thema Patientenakquise, Kundenakquise. Wie wir sie heute nennen, Nutzer, weil wir ein Leistungsangebot mit dem Wohngemeinschaftskonzept geschaffen haben, wo es Menschen gibt, die das nutzen. Also heißen sie auch bei uns Nutzer an der Stelle oder halt Kunden, das sind die Angehörigen. Aber können wir auch später nochmal dazu kommen. Ja, so ist das entstanden, so ist das gestartet, relativ schnell skaliert. Mit Höhen und Tiefen, muss ich sagen, von Tag 1 wird jeder Pflegedienstbetreiber kennen, wenn seine PDL sich entscheidet, das Unternehmen zu verlassen. Dann sind gleich x Mitarbeiter, die sich komischerweise genau zu dem Zeitpunkt auch entscheiden, dann das Unternehmen zu verlassen. Und seltsamerweise sind dann auch noch x Patienten dabei, die sich auch noch dazu entscheiden, genau zum selben Zeitpunkt das Unternehmen zu wechseln. Ja, diese Höhen und Tiefen haben wir ein paar Mal mitgemacht und dann kam ich auch relativ schnell zum Entschluss, dass es kein für mich skalierfähiges Modell ist, was man wirklich in Dortmund, Bochum, Essen und so weiter skalieren könnte, ohne viel Höhen und Tiefen mitzunehmen, die unkalkulierbar natürlich sind. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, war die Herausforderung auch noch Kunden und weniger das Thema Personal. Auch wenn man relativ schnell Personal wieder geworben hat, ist das auf der anderen Seite die bittere Pille gewesen, das Thema Kunden. Und wie hebt man sich im ambulanten Pflegedienst vom anderen Pflegedienst ab? Wir sind die besten Pfleger und wir sind die besten Betreuer und wir sind die besten Autofahrer und was es da so alles gibt. Ja, also jeder hat ja damit geworben, dass er der beste Pfleger oder was auch immer ist, ne? Und da hatten wir uns auch vorhin kurz unterhalten zu der ersten Begegnung mit den MDK, damals noch MDK, heute MD, wo wir an gewisse Diskussionspunkten gestoßen sind. Dann wurden wir geprüft, haben mit gut abgeschlossen. Und wir haben das, oder ich habe das dann auch zum Anlass genommen, plakativ als Stempel MDK geprüft, mit der entsprechenden Note an die Autos zu kleben und zu sagen, wir sagen nicht nur, dass wir die Besten sind, sondern wir haben sogar den Stempel. Hat auch nicht lange gedauert, bis dann der Verband der Ersatzkassen sich bei mir meldete und mir unlauterer Wettbewerb dann vorwarf. Ich sollte doch alle Autos entsprechend runternehmen, denn das ist ja kein richtiger Stempel vom MDK, wo ich auch nie mit geworben habe.
Und haben Sie es gemacht?
Nein, habe ich nicht gemacht.
Aha.
Nein, ich habe mich dagegen gewehrt, denn es ist ja nichts gelogen. Es steht auch nirgendwo, dass der MDK diesen Stempel oder eine Kasse diesen Stempel entsprechend erstellt hat. Stand auch immer schön Humanica Pflegedienst drunter. Ja. Die Juristen sahen es ähnlich. Die sagen, oh, da sehen wir kein Problem drin, dann ziehen wir mal vor Gericht. Ist nie dazu gekommen. Irgendwann wurden die Telefonate rar und irgendwann wurden sie auch eingestellt. Ja, das Thema ist heute, glaube ich, auch gut von anderen übernommen worden. Wenn ich das ein oder andere Auto treffe, dann sehe ich auch immer schön die MDK-Note irgendwo am Auto platziert. Ja, so ist das Thema entstanden, das Thema Humanica, Pflegedienst, ambulant.
Und sehr, sehr spannend. Was war denn damals so der Kern vom Kern Ihrer Geschäftsidee? Ich habe ein bisschen rausgehört, innerfamiliär gab es Unzufriedenheit mit dem bestehenden System. Und Sie kamen ein bisschen aus einem anderen Kontext, aus dem Kreativkontext, so nehme ich Sie auch wahr, als Machertypen. Ja. Und was war denn so die Idee? Also gefühlt wollten Sie ja gewisse Dinge anders machen. Also was ist denn so die Unternehmens-DNA sozusagen von Humanica?
Pflege, die sie Mensch sein lässt. Das war unser Slogan bis vor, ich glaube, 2 Jahren, 3 Jahren, vielleicht sogar 3,5 Jahre mittlerweile, den wir irgendwann zu Leben, wie ich bin, getauscht haben, aus dem Aspekt, dass wir natürlich ein anderes Leistungsangebot mittlerweile auch anbieten und auch die Bedürfnisse sich geändert haben. Damals war unser Slogan Pflege, wie ich bin, bezogen auf den Menschen und bezogen auf seine individuellen Bedürfnisse. Denn das, was ich damals im Markt gesehen habe, war, du hast eine Ganzwaschung gebucht, ich komme dahin und mache eine Ganzwaschung in einer halben Stunde und wenn ich besonders gut bin, bin ich schon in 20 Minuten raus. Ethische Themen mal jetzt ausgeblendet, aber die Bedürfnisse der Menschen und das Individuelle war immer so ein bisschen verallgemeinert. Vor allem auch im stationären Sektor. Sie kommen rein und haben Pflegegrad X und dann wird das Pflegegrad Y entsprechend abgespielt zu diesem Pflegegrad. Natürlich wird geguckt, Selbstbestimmung und Individualität, was essen Sie denn gern und was wollen Sie denn gern. Aber wenn ich den Speisenplan veröffentliche, dann ist er veröffentlicht, was Sie gerne essen oder nicht gerne essen. Spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, dann müssen Sie ausziehen. Eine andere Wahlmöglichkeit haben Sie ja nicht. Und unser Ansatz war, wirklich die Pflege auf die Bedürfnisse abzustellen und auch intensiv auch mit dem Kunden drüber zu sprechen, zu sagen, das, was du gerne haben möchtest, also die Wunschliste und das entsprechende Pricing dran, kostet Summe X. Das kriegen wir von der Kasse. Das ist das, was du bezahlen müsstest. Kannst du es? Bist du es bereit? Möchtest du es? Willst du es? Oder willst du doch was von streichen? Also wirklich auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse, sodass der Kunde auch die Entscheidung hat. Will ich mir das gönnen? Kann ich es mir gönnen? Wie sieht das da überhaupt aus? Oder halt nicht? Ja. Und ja, so ist das Thema noch weitergedacht worden, nicht nur für den Kunden, sondern auch alle, die an der Versorgung insgesamt beteiligt waren. Also wir haben relativ schnell auch marketingtechnisch die 24-Stunden-Aufnahme von Neukunden ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, liebes Krankenhaus, vollkommen egal, wann du anrufst. Wir haben eine Nummer, die rufst du an, wenn der Kunde in 3 Stunden entlassen werden muss. 3 Stunden Vorlauf brauchen wir, egal welche Uhrzeit, egal welcher Wochentag. Ja, und das war dann so ein Instrument, nicht nur Flyer vorbeizubringen und irgendwelche andere Werbeartikel vorbeizubringen, sondern lieber Sozialdienst, Case Management, das ist ja heute, ne? Guck mal hier, wie toll wir sind und den besten Flyer haben wir auch noch und die bestschreibenden Kugelschreiber und Blöcke, sondern was ist dein Problem? Mein Problem ist, schnell gescheiten Kunden zu finden und dieses Thema wurde ja immer schärfer durch die DIGs, ne? Der Arzt ruft an und sagt, hör mal hier, das Bett, ne? Muss schnell leer werden. Such mal jemand, vor allem in der heutigen Zeit, such mal jemand, ist ja für das Case-Management unheimlich kompliziert. Und da konnte man mit solchen Produkten, nenne ich es, zwar kostenlos fürs Krankenhaus, halt punkten. Irgendwann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, auch gegenüber unserem Partner Krankenhaus, dass wir sagen, wir besetzen das Case-Management kostenlos. Wir haben hier die entsprechenden Kräfte, die sind geschult, die sind zertifiziert, die sind zugelassen, haben die Weiterbildungen. Die kosten euch nichts, die steuern euch das. Und wir garantieren noch, dass wir innerhalb von 48 Stunden das Bett freimachen, welches freigemacht werden muss. Dadurch konnten wir natürlich relativ gut unser Belegungsmanagement steuern. Das waren so Ideen wie, ne, wie kann man innovativer und sich von anderen abheben mit einem Produkt, was man schafft. Also weg von den Flyern und alles das, was jeder ja macht. Ne, jeder bringt irgendwelche Flyer, die sind mal bunter, mal weniger bunt, mal tolle Bilder, mal weniger tolle Bilder. Aber am Ende des Tages ist es dasselbe Medium und da wollten wir von Tag 1 eigentlich immer ein bisschen anders agieren und am liebsten so, dass wir es auch beeinflussen können.
Okay. Und sagen wir mal, die Refinanzierung war da gesichert und die Kliniken haben das mitgemacht, wenn sie das Case Management gemacht haben?
Ja, wenn der Ruf kam, ne, Station 2, Bettnummer, dann wurde das Bettnummer entsprechend auch in der 48 Stunden.
Und das hat sich für Sie dadurch gerechnet, dass Sie dann einfach quasi eine hohe Auslastung
haben?
Ja. Eigentlich irgendwie denkbar einfach. Ne?
Ja, also wir haben diese Dienstleistung natürlich an andere auch dann kostenpflichtig angeboten.
Ach so.
Aber das ist, denke ich jetzt, nicht mehr so interessant. Ja, so ist das ganze Thema entstanden und so weiter. Also man guckt sich den Markt an, wer ist alles dran beteiligt. Es gibt gesetzliche Betreuer, die unter extreme Stunden- oder Zeitkontingente arbeiten müssen. Wir haben die psychiatrische Krankenpflege am Anfang als Schwerpunkt mit aufgenommen. Da war fast 99% gesetzlich bestellter Betreuer als Angehöriger in Anführungsstriche, Schrägstrich, Ansprechperson. Und ja, wenn der 4 Stunden im Monat für seinen Klienten genehmigt bekommt, damit kommt er ja vorne und hinten nicht aus. Und dann noch hinzufahren, Taschengeld rauszugeben und sich quittieren zu lassen und dann wieder zurück in sein Büro zu fahren. Und da haben wir dieses Problem erkannt, haben ein Produkt geschaffen, wo wir gesagt haben, Mensch, im Pflegeheim funktioniert das doch auch mit den Taschengeldverwahrkonten. Warum machen wir es nicht im ambulanten Bereich für die gesetzlichen Betreuer und Angehörigen natürlich auch? Es war erst kostenlos, wurde super angenommen. Das war ein Service, den die gesetzlichen Betreuer und Betreuerbüros gerne angenommen haben. Das war dann auch wieder so eine Zielgruppe an Zuweiser quasi, wo wir gesagt haben, wir lösen ein Problem und kriegen dadurch entsprechend Kundenanfragen.
Okay. Und diese Ideen, sind die bei Ihnen im Kopf entstanden oder wie sind die
überwiegend
quasi so ans Laufen bekommen? Okay.
Überwiegend ja. Man sollte ja bekanntlich, wenn man viele Visionen hat,
schnell zum Arzt gehen.
Genau. Ja. Aber in dem Fall
sind Sie zum Pflegedienst gegangen.
Ich bin zum Pflegedienst gegangen und habe versucht, die loszuwerden. Mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Also wir haben wirklich viele Ideen gehabt. Die sind nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Alles, das ist auch immer im Team mitbesprochen worden. Wie können wir es umsetzen? Kriegen wir das tourentechnisch abgedeckt, dass man dann auch mit dem Geld rumfährt und dann auch die Quittungen und verwaltungstechnisch, wie wird es eingebucht, wie wird es überhaupt verwaltet? Ne? Da sind schon viele Prozesse dahinter. Klingt super einfach, ja, ich fahre hin und gebe ihm das Taschengeld, lass mir ein Stück Papier da ausfüllen und das war's dann. Aber der Betreuer braucht es ja nochmal, verbucht und alles drum und dran. Ja, im Team werden die Ideen besprochen. Wir scheuen uns mittlerweile nicht, einfach Sachen auszuprobieren tatsächlich. Mein Konto Studienversuche ist prall gefüllt an der Stelle. Sehr prall gefüllt. Manchmal kriege ich auch jedes Mal von der Buchhaltung den einen oder anderen Zuruf. Ich sollte ein bisschen zurückschrauben, aber das werde ich, glaube ich, nicht. Okay.
Ja, vielen Dank schon mal für den Moment. Lieber Jan, erzähl uns doch mal kurz, was hat dich eigentlich so geprägt? Wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist?
Long story short, also promoviert habe ich in Hochenergiephysik. An der Stelle gucken mich alle Pflegedienstleitungen etwas Fragen an, was ich eigentlich im Raum tue. Es wird jetzt aber langsam klar, wie man jetzt gerade auch schon im Thema KI und Versorgung in der Häuslichkeit merkt und im Bereich Versorgungsstrukturen wird es dann vielleicht gleich noch klarer. Was habe ich gemacht nach der Promotion am CERN? Ich habe eigentlich die Welt der digitalen Daten erstmal verlassen und bin uns ziemlich das Analogeste, was es gibt, geraten, nämlich die öffentliche Verwaltung. Ich habe mich dort also mit dem Thema wirkungsorientierte Steuerung, insbesondere auf der Kommunalverwaltungsebene, befasst. Und da landet man dann schnell bei Fragen zu, ja, wie kann eigentlich ein lokaler Arbeitsmarkt wirkungsvoll gestaltet werden, dass alleinerziehende Mütter tatsächlich auch in die Lage versetzt werden, ihre Familie nicht nur zu erziehen, sondern auch zu ernähren. Und damit ist man schon mittendrin im Thema Systemgestaltung. Als nichtsahnender Physiker habe ich dann damals das noch BSHG gelesen, habe festgestellt, wie öffentliche Verwaltung steuert. Das war zum Haare raufen, da ging es nicht um Wirkungen, sondern um fließen Finanzmittel auch korrekt ab. Das war eigentlich das Hauptinteresse. Aber eigentlich war mein Interesse geweckt. Wie kann man eigentlich die Steuerung, die Entwicklung von Versorgungssystemen systematisch und wirkungsorientiert weiterentwickeln? Das habe ich über 3 Jahrzehnte jetzt schon betrieben. Lange Zeit immer analog, weil so ist halt diese Branche, auch die Sozialbranche ist analog, mit der ich dann sehr schnell auch Kontakt hatte, weil ich gelernt habe, dass es sowas wie ein Subsidiaritätsprinzip gibt. Also auch Physiker lernen ganz neue Worte, wenn sie in diese Branchen hineinkommen. Habe viele netzwerkgestützte Projekte gemacht, wo eben Wohlfahrtsverbände, private Pflegeanbieter, aber auch in ganz anderen Branchen, Beispiel Familienpolitik, Gewerkschaften, Kirchen etc. drin waren, kenne also jede Ecke dieser bundesrepublikanischen Gesellschaft aus eigener Anschauung und habe immer wieder Netzwerke gebaut, ob nur im Bereich der Pflege oder im vorpflegerischen Bereich, ob im Bereich der Suchthilfe, im Bereich der Familienpolitik. Ja, und dann kam nach wilden Berufsjahren, auch teilweise mit eigenen Firmen, das Thema Blockchain um die Ecke. Eine Technologie, die mich fasziniert hat, weil sie internationale Netzwerke unterstützt in ihrer Governance auch. Also es geht mir nicht um die Spekulation, dann hatte mich Technik wieder. Und in diesem Strudel bin ich wieder in solche Szenen hineingeraten, denen dann plötzlich auch das Thema künstliche Intelligenz, was ich vorher in der Physik natürlich schon gesehen hatte, was aber für die Allgemeinheit überhaupt nicht zugänglich war, und jetzt plötzlich durch die großen Sprachmodelle wieder zugänglich gemacht wurde, kam das plötzlich um die Ecke. Und im Augenblick sehe ich einfach die Chance, also das, was mich umtreibt, Soziales zu gestalten im großen Kontext mit meiner zweiten Leidenschaft, nämlich auch Daten und Technologie, das wirklich zu kombinieren, zu schauen, wie können wir die sozialen Sicherungssysteme, die jetzt ja unter massivsten Druck geraten, Stichwort Finanzmangel, Fachkräftemangel, aber Sie haben es, Herr Markow, ja auch schon angedeutet, die Leute, die da jetzt kommen, haben auch andere Erwartungen an das, was dieses System liefert. Also ich sage jetzt nicht, wo ich morgens vorbeikomme, aber von wem der Betreiber das ist, aber es ist ein Pflegeheim, wo ich auf Teufel komm raus nie einziehen möchte. Das ist Kästchen neben Kästchen. Und ich suche schon nach Individualität. Ich bin in dem Jahrgang, der künftig Ihre Kunden sein werden, teilweise vielleicht schon sind, aber wahrscheinlich erst werden. Und da ist eine Menge für uns zu tun. Also das hat mich... Das ist der kurze Weg. Die längere Beschreibung dauert etwas mehr, hatten wir ja auch schon in Nürnberg und so hat Spaß.
Okay, also ich höre bei dir so eine Mischung raus aus persönlichem Interesse, aus Forschungsgeist, aus Interdisziplinarität und auch aus, ja, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Jetzt geht es ja um das Thema Versorgungsstrukturen. Herr Markow hat ja gerade schon zum Ausdruck gebracht, dass das Thema KI und technische Assistenzsysteme heute und in Zukunft eigentlich bedeutend sein werden, um überhaupt noch die Versorgung sicherzustellen. Wenn ich richtig gespingst habe und einiges hier so richtig mitkriege, ist ja momentan ja ein Konzept in aller Munde, was Blue Smart Care heißt. Mhm. Ja, was hat es denn damit auf sich?
Also wir haben getriggert durch Aussagen von Menschen wie Ihnen, aber auch Menschen in Landesverwaltungen, die Verantwortung tragen für die Pflegestrukturen in 10 oder auch 20 Jahren, uns begonnen im letzten Jahr zusammenzusetzen, die Frage zu stellen, wie kann dieses Pflegesystem, was, wenn man es einfach fortschreibt, ich sag mal ganz klar, nur vor die Wand fahren kann, wie können wir dieses neu gestalten? Die aktuellen Diskussionen gehen größtenteils darum, ich schreibe das System irgendwie fort. Man wünscht sich, Fachkräfte per Gesetz herbeizuschreiben bisweilen. Und das wird schon werden, wenn wir nur das richtige Finanzierungssystem finden. So, das, ob nur Sockelspitze, Spitze Sockel, was auch immer. Da wird viel diskutiert auf der Angebotsseite. Unsere These ist eigentlich, wir müssen auf die Nachfrageseite. Wir müssen dafür sorgen, dass die Babyboomer und Babyboomerinnen nicht in dem Maß pflegebedürftig sind und werden, wie es die heutigen Generationen sind. Ja. Sonst kollabiert uns das System. Wir werden die Fachkräfte nicht dabei backen können. Wir werden sie nicht importieren können. Und wir werden es auch nicht schaffen, in dem Maße Fachkräfte durch Technologie zu ersetzen, dass wir dasselbe Maß an Pflege halten können. So, was kann man auf der Nachfrageseite tun? Dann komme ich zu Blue Smart Care. Man kann erstmal gucken, wer macht's gut. Dann landet man bei den sogenannten Blue Zones. Die finden sich in Sardinien, Puerto Rico, Japan. Das sind Zonen, wo Menschen lange leben und gesund alt werden.
Mein Lieblingsthema, Longevity. Stimmt's?
Kommt genau um die Ecke. Ja, jetzt kommt es um die Ecke.
Super, super, super. Erzähl ruhig weiter.
Das ist dann das Kleinarbeiten des Ganzen. Wenn man genau reinschaut, was passiert dort eigentlich? Das sind Orte, wo gute soziale Interaktion läuft, körperliche Bewegung eine Rolle spielt, gute Ernährung etc. Also eigentlich alles, was wir schon wissen, was wir aber unter diesem wissenschaftlich verbrämten Titel Prävention verarbeiten, was ehrlich gesagt sehr schwierig fürs Marketing ist.
Longevity klingt doch super, ne?
Longevity klingt da schon ein bisschen anders, wenn man mal
müssen
das
wir gleich
abzieht.
Mal unseren Marketingfachmann fragen.
Ja, da sage ich euch gleich was zu.
Ja, sehr gut. Teil 1, Blue. Smart, da geht es um Technologie, haben wir gerade schon einiges gehört. Mein Lieblingsding ist im Augenblick das X-Patch, das ist ein Pflaster, nicht invasiv, was Ihnen Möglichkeit gibt, ja, Schweißanalysen zu machen. Da können Sie Dehydration sehr, sehr früh erkennen und damit sind Sie ja auch schon wieder dabei, frühzeitig Unterstützung zu liefern und nicht zu warten, bis jemand dehydriert ist, stürzt und alles, was nach einem Sturz so folgt. Macht. So, und Care, dahinter stecken Ideen wie Community Care, dass wir wirklich sagen, wir müssen ein Stück weit wieder Pflege vergesellschaften. Wir müssen schauen, dass Nachbarschaften funktionieren. Und dann landen wir neben allen Finanzierungsfragen bei dem, was wir gerade angefangen haben zu berühren. Wie sehen eigentlich die Wohnkonzepte von morgen aus? wo eben Longevity im Vordergrund steht, wo wohnortnahe Unterstützungsnetzwerke im Vordergrund stehen, Menschen quasi auch nicht mit 75 nochmal ausziehen müssen, sondern alt werden können in einer Umgebung, die sie unterstützt, je nach Unterstützungsbedarf. Und da müssen wir, denke ich, hinkommen, da schließt sich der Bogen zu dem, was ich eingangs gesagt habe, was ist die Wirkung, die wir erzielen wollen? Lange, gesund zu Hause leben. Und daran müssen sich die Dienstleistungen, die Systeme orientieren und nicht an den Bedarfen derer, die heute ein bestimmtes Angebot haben. Und das ist unser Problem, dass wir mit Legacy-Systemen arbeiten, also Systemen, die einfach existieren und manchmal mehr Gedanken reinstecken. Wollen wir das fortschreiben und erhalten, als wirklich mal zu fragen, geht das nicht auch mal ganz anders? Und ja, da kommt vielleicht ein bisschen der Bilderstürmer um die Ecke. Ich kann beruhigen, ich habe gestern vor 40 Pflegedienstleitungen eines existierenden großen diakonischen Trägers Ideen zu KI in der Pflege diskutiert und das kam sehr gut an. Also da ist etwas auch für die Praxis drin, die sagen, darüber gewinne ich Zeit für Menschen, wenn ich die Dokumentation loswerde, aber auch wenn ich solche Systeme habe, mit denen Kommunikation viel leichter möglich ist.
Vielen Dank. Wir sind ja hier in dem Podcast der Menschen hat die Zukunft gestalten im Leadership. Und bei diesem Konzept Blue Smart Care, das hört sich ja wirklich sehr nach, wie soll ich sagen, so einer multifaktoriellen, eher gesellschaftsprägenden Versorgungsform an, ja, habe ich mir schon die Frage gestellt, wer ist da eigentlich im Lead? Also wo ist da Leadership notwendig und wer treibt das Thema? Wo siehst du da die treibenden Leadership-Faktoren?
Sehr gute Frage. Es ist letztendlich ein Netzwerkthema, ein typisches Netzwerkthema. Wir sind natürlich mit unseren Ideen bei Bund und Ländern unterwegs. Die spielen in gewissem Maße eine treibende Rolle, indem sie so etwas adaptieren, indem sie über Tagungen, Pilotprojekte Dinge in die Wege leiten. Ein Teil des Spiels. Das andere ist aber auch, hier geht es auch um private Mittel. Menschen leben zu Hause, die geben zu Hause Geld aus. In dem Augenblick, wo sie in ein stationäres Pflegeheim ziehen, geben sie eigentlich selber relativ wenig Geld aus. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Wirtschaftsakteure, die ein hohes Interesse haben, dass Menschen ihre Eigenständigkeit, ihre Autonomie bewahren. Das haben die meisten noch nicht ganz begriffen, dass sie sich mal darum kümmern sollten, dass die Babyboomerinnen und Boomer ihnen als Kundinnen erhalten bleiben. Da sehen wir durchaus eine Treiberschaft. Wir sind mit der Wohnungswirtschaft diesbezüglich stark in Kontakt. Ich sehe aber genauso Apotheken, Lebensmittellieferanten, die Geschäfte in der Nachbarschaft, die haben alle eigentlich dasselbe Interesse, sind nur noch nicht so richtig organisiert unterwegs und da landen wir dabei, wie organisiere ich Sozialräume und da kommt wieder Kommune mit hinein oder was Sie genannt hatten, das Case und mehr noch das Care-Management, also die Organisation entsprechender Strukturen. Und ganz unbescheiden in der Kontext treiben wir das auch ein Stück voran. Also wir haben schon den Anspruch hier in unserem Bereich Innovation und Vernetzung, solche Ideen mit der Praxis zusammen zu schleifen, weiterzuentwickeln und voranzubringen über Innovationsnetzwerke, Pilotprojekte oder über Podcasts.
Ja, fantastische Überleitung. Herr Markov, jetzt hatten Sie ja vorhin, ich hatte es ja mal so ein bisschen vorhin genannt, Self-Made Man. Ja, also Sie haben ja quasi, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Dualität dessen, was Jan Schröder gerade gesagt hat, unter Beweis gestellt. Sie haben es also selber gemacht. Ja, und beim Thema Longevity habe ich Sie energetisiert erlebt. Ja, was haben Sie denn beim Longevity so in der Schublade oder was ist da so Ihr Gedanke, Ihr Konzept quasi, um das auch umzusetzen oder einzubauen?
Ja, Longevity ist ein Begriff, der im Moment medial ein wenig in eine falsche Richtung abdriftet. Unter Longevity kommt sofort ein Bild im Kopf mit ganz vielen Nahrungsergänzungsmitteln, also die Pillchen, die man, keine Ahnung, beim Scrollen, ne, kauf jetzt hier im Sonderangebot 3 anstatt 1 und so weiter. Das ist es nämlich nicht. Also nicht ausschließlich, das gehört tatsächlich dazu. Also Longevity ist quasi ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Themen. Blue Zones, ganz, ganz klarer Aspekt, wenn in gewissen Ländern, in gewissen Regionen Menschen an die 100 Jahre alt werden und sogar teilweise drüber, muss es ja einen Grund dafür geben. Was ist der Grund? Der Grund ist tatsächlich die soziale Interaktion, die soziale Teilhabe, also der Austausch mit Gleichgesinnten, die selbe Interessen haben und so weiter und so fort. Nun wird in der Pflege sehr viel über Selbstbestimmung und so weiter gesprochen und egal welches Haus Sie betreten, sind ewig lange Listen mit Selbstbestimmung und unser Seniorenbeirat und tralala. was ehrlich gesagt so ein bisschen Pseudo ist, nie wirklich gelebt werden kann. Es ist nicht, also es ist jetzt nicht, weil der Träger das nicht so will, sondern es ist, weil es systematisch halt so ist, ein bisschen kompliziert umzusetzen. Und unsere Vereinskulturen, die es in Deutschland gibt, die sterben ja auch aus. Kegelvereine, Doppelkopf, was auch immer. Man ist früher in die Wirtschaft gegangen, hat sich mit Gleichgesinnten getroffen, ausgetauscht, was zusammengespielt, wie auch immer. Kegelclub, Ausflug, gibt es ja nicht mehr oder kaum noch anzutreffen. So, soziale Teilhabe. Dann natürlich die körperliche Aktivität, denn ohne, wenn ich den ganzen Tag nur sitze, brauche ich mich auch nicht wundern, dass mein Körper auch abbaut. Und ne, wenn ich meinen Kopf auch nicht anstrenge, brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich dann auch geistig vielleicht abnehme.
Stichwort Fitnessstudios für KI-Nutzer.
Ja. Genau, zum Beispiel, ja, das wäre doch mal was. Ne? Die können sich ja gibt's dann automatisch die Hände durchbewegen lassen, wenn sie sich auch nicht anstrengen. Ja,
die Hände und den Geist, ne? Ja, den Kopf. Ja.
Also es ist ein Zusammenspiel. Ne?
Genau, also Sie denken, wenn ich Sie richtig verstehe, Longevity in den Versorgungsformen mit. Nutzen Sie das auch, dieses Konzept im Personalmanagement?
Im Personalmanagement werden wir jetzt mit dem neuen Konzept, welches im Februar startet, wir wollten es eigentlich schon dieses Jahr ans Netz bringen.
Podcast kommt vorher raus. Erzählen Sie doch mal. Wir sind ja unter uns.
Ich wollte es vor einem Podcast machen, aber ich habe es nicht geschafft.
Wir waren schneller.
Ja, Ziel ist, also speziell für die Mitarbeitenden, dass sie die körperliche Aktivität ausüben können, auch im Dienst. Warum? Wir haben lange darüber diskutiert intern, ob es Sinn macht oder nicht Sinn macht, inwieweit es Sinn macht. Arbeitszeit wird bezahlt und derjenige macht ja aber was alleine für sich. Das hat ja, das Unternehmen hat ja nichts davon. Wo ich aber sage, nee, das Unternehmen hat was davon. Wenn ich einen gesunden Mitarbeiter habe, dann habe ich auch aus Unternehmersicht viel mehr als von einem kränkelnden Mitarbeiter. Und das zweite Thema ist, damit wir unsere Arbeit überhaupt verrichten können, auch wir hier am Tisch, braucht unser Körper Energie. Und die Energie kommt nicht von Rumsitzen, sondern vom Tun. Sport an der Stelle. Wenn ich nicht regelmäßig Sport mache, brauche ich mich nicht wundern, dass ich platt bin oder zu wenig Energie habe. Ich verlange aber von unseren Mitarbeitern und unsere Leitungskräfte verlangen entsprechend von allen Mitarbeitern und ich von den Leitungskräften ebenfalls, dass sie energiegeladen sind. Also muss ich aber auch irgendwo die Möglichkeit schaffen, dass die Mitarbeiter auch das erfüllen können. Also ne, Thema Vision zu haben, oder nur zu denken ist eine Sache, die müssen schon auch in die Realität oder ins Tun überführt werden. Und das werden wir tatsächlich über die kleinen Fitnessstudios. Also jetzt auch bitte nicht das Bild im Kopf McFit mit 15.000 Quadratmetern, wo dann 100 Mal das Laufband steht und so weiter, sondern wirklich klein, kompakt, wo man eine sportliche Aktivität machen kann, wo man sich auch vielleicht mal nur ein bisschen zurückziehen kann und beim Laufen trotzdem mal aufs Handy schaut, wie auch immer. Bewegung ist wichtig, da legen wir Wert drauf. Das wird auch in der Arbeitszeit gemacht. Jeder bekommt entsprechend in seiner Schicht Zeit, das zu verrichten. Ja, so ist das Konzept bei uns im Moment geplant. An jedem Standort werden wir entsprechend kleine Fitnessräume, Studios ist vielleicht das falsche Wort, kleine Fitnessräume installieren.
Okay. Und wie gehen Sie damit um, wenn es jemand nicht macht?
Dann gehört er nicht zum Team.
Also wird getrackt, wer wie oft ins Studio geht?
Ja, natürlich. Ja, das wird getrackt. Wir können niemanden verpflichten am Ende des Tages. Das werden wir arbeitsrechtlich aber in den Arbeitsverträgen auch als und in den Stellenbeschreibungen mit aufnehmen. Das gehört dazu. Und jeder hat ja die freie Wahl vor Beginn zu sagen, ja, finde ich cool, gucke ich mir an. Oder zu sagen, nee, weißt du was, Fitness kannst mich in Ruhe. Also habe ich nie gemacht, mache ich nicht. Hm. Ist auch okay für uns, ist wir respektieren es. Aber dann halt nicht bei uns.
Okay.
Und ja, Fachkräftemangel und Kräftemangel insgesamt, ja, ist halt so, aber das ist die Politik, die wir nun einschlagen.
Okay. Sie haben gerade nochmal gesagt, das Thema Vision. Ja, wir sind ja hier bei Leadership. Wie gehen Sie denn eigentlich als Führungskraft so mit dem Spannungsfeld zwischen Vision und Machbarem um? Was haben Sie da für sich für einen Kompass?
Die Angst zu scheitern oder die Angst mit einer Idee zu scheitern oder dass eine Idee nicht so funktioniert, wie man es vielleicht gedacht hat am Anfang, ist ja so ein bisschen, ich sag mal, das Maximum, was ja passieren kann. Und da muss man halt so ein bisschen vom Mindset her sich auch trainieren und auch einstellen, dass eine Idee, Konto, Studien, Versuche, hatte ich ja schon erwähnt, einfach nicht immer funktionieren kann. Entweder ist die Idee noch nicht so reif für den Markt, also dass der Markt noch nicht so weit ist, dass diese Idee überhaupt funktionieren kann, hatten wir ja schon. Das neue Modell, welches wir jetzt machen wollen nächstes Jahr, also wir wollten es viel früher machen, aber da war der Markt einfach noch nicht reif genug. Sachen auszuprobieren, zu scheitern und damit auch vom Mindset her sich nicht, also nur weil ich den Berg jetzt nicht bis zum Schluss gegangen bin, heißt es nicht, dass ich nie wieder ein Bergsteiger sein werde. Ja, das ist ja so ein bisschen das Thema Mindset. Also Scheitern darf nicht als negativ aufgegriffen werden.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das größte Manko, wo Visionen dran scheitern. Ich habe es versucht. Ja, ich habe doch gesagt, mach doch und du machst nicht und jetzt ist alles kaputt. Und dann sucht man schnell einen Schuldigen. Der einzige Finger als Unternehmer ist immer, läuft etwas gut, kann ich auf mich zeigen.
Ja.
Läuft etwas schlecht, muss ich auch auf mich zeigen können. Das
aber
ist halt so.
Ich bohre da nochmal nach, weil Sie, glaube ich, gerade fürs Leadership was Elementares angesprochen haben, nämlich das Thema quasi mit gutem Beispiel vorangehen, Visionen reinbringen, auch energetisieren, also Energie und Kraft auch aufzubringen als Leadership. Woher holen Sie sich denn die Energie? Was sind denn Ihre Energietankstellen?
Routinen. Also ich habe viele Routinen, die ich einhalte.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen mache ich immer eine halbe Stunde Übungen. Also Sport ist vielleicht, ich gehe nicht laufen, aber ich habe so meine Routinen, ein bisschen was für den Bauch, ein bisschen was für die Arme und so weiter. Ne? Dann gibt es entsprechend Fokuszeiten, die ich mir eingerichtet habe, wo ich eine Stunde am Tag auch lese, gezielt lese, entweder was Fachliches oder halt allgemein. Themen, wo ich philosophische Themen und so weiter, als Inspiration auch ne, und als Ablenkung, als Runterkommen. Man kann ja nicht nur immer sich um Aufgaben kümmern, ne, sondern man muss auch mal ein bisschen runterkommen. Das sind so meine Routinen, die ich über die Jahre für mich entdeckt habe. Ich habe vieles ausprobiert, was nicht funktioniert hat. Ich bin laufen gegangen, es war totlangweilig, muss ich wirklich sagen. Also es war überhaupt
nicht
meins.
Kommt auf die Podcasts an, die man hört.
Weiß ich nicht. Das war zum Beispiel ein Thema, was bei Kollegen von mir super funktionieren. Ne? Und jeder muss da, glaube ich, so für sich herausfinden, was so seine Themen sind. Und eigentlich dafür brennen, was man so macht. Ne? Und wenn man mit etwas unglücklich ist, dann sollte man das sein lassen.
Ja, das hilft. Jan, wie ist denn bei dir? Was lädt dich denn auf? Was gibt dir Energie im Leadership?
Einerseits die Visionen selber. Die müssen einem wirklich das Gefühl geben, das macht Sinn, was ich hier tue. Also ich könnte nie in einem Unternehmen arbeiten, wo es um, ich sag mal, schnöde Verbrauchsgüter geht. Könnte ich nicht. Es muss um mehr gehen dabei. Und um durchzuhalten, Sport, Rudern, Radfahren, um es ganz konkret zu machen. Und
stimmt,
auch,
du bist immer morgens mit dem Boot hier. Ne?
Ja,
über,
genau.
Über die Ruhr.
Über die Ruhr, nee. Das mache ich nachmittags. Übrigens gestern gerade wieder 10 Kilometer. Ja, und ansonsten auch immer ein anderes Thema am Wickel haben. Immer irgendwas anderes. Du weißt es, dass ich auch im Fintech-Bereich unterwegs bin. Das hilft einfach, auch immer wieder Distanz zu gewinnen, neue Ideen von A nach B und wieder von B nach A zu tragen.
Okay. Vielen Dank schon mal bis hierher. Ich könnte mit euch ehrlich gesagt noch ewig weiter plaudern, aber wir haben so gewisse Limitierungen, beispielsweise die Podcast-Dauer. Aber ich möchte diesen Podcast nicht beenden, ohne zum Grand Finale den Blick in die Glaskugel zu werfen. Wenn wir da jetzt mal auf die imaginär sich hier auf dem Tisch befindliche Glaskugel schauen und da mal reingucken im Hinblick auf Führungskräfte in der Branche, was ist zu tun, was ist vielleicht auch Ihr Appell, wenn es um Themen geht wie Longevity, Prävention, Personal, Versorgungssicherheit, KI, Technik, all die Themen, über die wir jetzt hier vorbeigewandert sind. Was ist denn Ihr Appell an Führungskräfte, an die Menschen, die diesen Podcast hören? Wer möchte starten?
Die Rolle von Fachkräften in der Pflege und auch allgemein der sozialen Arbeit wird sich gewaltig verändern. Daten und der Umgang mit Daten wird an die Seite von der Arbeit mit Menschen treten. Ich glaube, es ist eine der wesentlichen Rolle von Führungskräften, diese neuen Arbeitswelten und Kompetenzwelten zu begreifen und dann so früh wie möglich zu beginnen zu erschließen.
Vielen Dank. Wie sehen Sie es? Oder was sehen Sie, wenn Sie in die Glaskugel blicken?
Das Wichtigste ist zu erkennen, dass Never Change a Running System in der heutigen Zeit Existenzen kostet. Das haben wir in der Insolvenzwelle im vorstationären Setting ja auch erlebt und erleben es immer noch. Nicht nur dort. Entsprechend muss man offen mit der Technologie offen für neue Ideen sein und nicht diese Sachen mit Angst begegnen. Nur wirklich das Mindset mal zu öffnen, die Scheuklappen vielleicht runterzunehmen, zu sagen, klingt crazy, aber mehr wie scheitern kann es ja nicht. Und wenn es gut geht, dann ist es richtig gut.
Sehr gut. Ein fantastisches Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Markov, an dich, lieber Jan. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie fanden es genauso inspirierend wie ich, die Reise durch die Themen inklusive der Zukunft der Versorgung auch ein bisschen neu zu denken, auch Mut zu haben, als Führungskraft im Leadership mal gewisse Dinge auszuprobieren und wo man sich Energie rausholen kann, haben wir auch gelernt. Herzlichen Dank an Sie beide.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis bald, wenn es wieder heißt ConTalk, Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. ConTalk.